Ja, liebe Geschwister, auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, wir haben hier heute einen ganz, ganz wichtigen Text, vielleicht der entscheidende Text in der gesamten Bibel. Heute geht es nämlich um Johannes 19, und zwar wir lesen die Verse 16 bis 30. Also Johannes 19 ab Vers 16, und da hören wir Folgendes. Jesus wurde abgeführt, er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite, Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch, es darf nicht heißen König der Juden, sagten sie zu Pilatus, schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. Und so sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Um mein Gewand haben sie das Los geworfen, genau das taten die Soldaten. Beim Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, mich dürstet. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Und dann neigte er den Kopf und starb. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, als ich mich vorbereitet habe, ich muss sagen, es war schon eine Herausforderung. Wo fängt man an diesem Text an? Wo fängt man wirklich an? Es ist ja eine Fülle, was Johannes im Zusammenhang mit der Kreuzigung da einblendet. Da fällt zuerst natürlich der Blick auf das Kreuz da in der Mitte. Und Kreuze, das wissen wir vielleicht, nicht eine Erfindung, die in Karthago gemacht wurde. Und man fragt sich natürlich sofort, was muss das für ein krankes Hirn gewesen sein, das sich sowas ausgedacht hat. Gekreuzigte, so habe ich gelesen, berichtet Origenes, die haben teilweise noch 2 Tage an dem Kreuz gelebt. Muss man sich mal vorstellen. Und obwohl die Römer Karthago besiegt haben, fanden sie das Kreuz eine tolle Erfindung und haben das quasi mitgenommen. Um ihre Macht zu behaupten. Und wenn wir heute in die Welt hineinschauen, wissen wir, es hat sich nichts geändert. Auch heute ist es noch so, Macht, sehen wir an allen Stellen, Macht braucht grausame Dinge, um sich zu behaupten. Ja, und dann schwenkt die Kamera so ein bisschen von der Mitte des Kreuzes nach links und nach rechts und dann sehen wir plötzlich noch zwei Mitgekreuzigte. Die haben dann auch am Anfang so in die Lästerung mit eingestimmt, in den Chor der Lästerung mit eingestimmt. Und der eine, der uns bekannt ist als Tscheche am Kreuz, nicht erfährt eine unglaubliche Kehrtwendung. Und wenn man dann wieder zurückschwenkt auf das Kreuz und geht so ein bisschen nach oben, dann sieht man diese Holztafel, dieses Schild, dieses Plakat, wie auch immer wir das nennen wollen. Nicht? Und dann denken wir natürlich sofort an den Statthalter, an den römischen Statthalter Pilatus mit seinem Satz, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben, so nach dem Motto, jetzt reicht's mir, hier gibt es keine Änderung, nachdem die jüdische Religionsbehörde da versucht hatte, da noch eine Änderung an den Beschriebenen davor zu nehmen. Ja, und dann schwenkt der Evangelist Johannes hinunter und sieht da diese Soldatengruppe, nicht wie sie da die Kleider nicht des Gekreuzigten da unter sich aufteilen und dann ist noch dieses besondere Gewand oder diese besondere Rock und um den wird gewürfelt, das haben wir ja vorhin gehört, um den wird gewürfelt und man hört förmlich nicht die Würfel da klimpern. Nur, was sagt uns das? Nicht, wenn man also Kleider von einem verteilt, dann ist das in der Sprache, ja, das Bild, derjenige ist tot. Der braucht eben keine Kleider mehr. Und somit ist dieses Bild von dieser Soldatentruppe da nicht ein Bild, ja, für den Gestorbenen. Und wenn wir uns an Gründonnerstag erinnern, als Jesus Christus da mit seinen Jüngern das Passamahl feierte, da legte er auch sein Obergewand ab, als er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und das war eben auch schon da ein Bild für die Hingabe seines Leibes, für die Hingabe seines Lebens. Ja, und dann haben wir noch eine letzte Szene, da haben wir diese Frauengruppe mit dem Jünger, der diese merkwürdige Bezeichnung kommt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Nicht, und mit dieser eigenartigen Versorgungsgeschichte, Mutter, das ist dein Sohn und Sohn, das ist deine Mutter. Und wo stehen sie? Wo stehen sie? Das ist ganz entscheidend. Sie stehen am Kreuz, sie stehen beim Kreuz. Und wenn du dein geistliches GPS einschaltest, wo wirst du immer Jesus-Leute finden? Du wirst sie immer am Kreuz, du wirst sie immer beim Kreuz finden. Warum? Weil sie da nicht mehr weg wollen, weil sie wissen, da erfahre ich wirklich das, was Jesus Christus gesagt hat. Ich bin der Weg, ich bin der Wahrheit und ich bin auch das Leben. Egal, was den Jesusleuten da angeboten wird, es wird ihnen heute viel angeboten, wo sie auch noch stehen könnten, liebe Geschwister. Sie werden verlacht, sie werden verspottet und je nachdem, in welcher Gegend man auf dieser Welt lebt, kostet es sogar das Leben. Und warum stehen sie noch da? Weil sie auch einen Auftrag haben, weil sie nämlich die Menschen zum Kreuz rufen wollen. 2. Korinther 5, Vers 20. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Auch wenn dieser Ruf von der Mehrheit der Menschheit abgelehnt wird und das wird auch so bleiben, bis Jesus Christus wiederkommt. Also, liebe Geschwister, ein Text, der eine ganze Woche füllt. Wir können uns morgen treffen, übermorgen, übermorgen und können dann jede einzelne Szene vornehmen und uns Gedanken darüber machen, was diese Szenen uns heute zu sagen haben. Nun sieht die Realität natürlich ein bisschen anders aus. Also, wo sitzen wir an, wenn wir nur einen Tag, wenn wir nur einen Vormittag, ja, wenn wir nur eine gute Dreiviertelstunde zur Verfügung haben? Ja, da ist es schon interessant zu sehen, wie der Heilige Geist da manchmal führt. Und wir werden ja täglich, liebe Geschwister, wir werden ja täglich mit irgendwelchen Werbesprüchen konfrontiert. Wir werden täglich mit irgendwelchen, was weiß ich, Inschriften auf Plakaten konfrontiert. Ja, und jetzt sehen wir, dass es schon zur damaligen Zeit, liebe Geschwister, stand der Name Jesu auf einem Plakat, als man von Werbung überhaupt noch nichts wusste. Nicht? Und dieses Plakat hing an der merkwürdigsten Plakatsäule, die man sich je vorstellen kann, nämlich hier an einem Kreuz über Jesus Christus. Und als ich dann noch erfuhr, dass ein Journalist der Zeitung Die Welt vor vielen, vielen Jahren nicht dieses Plakat, diese Holztafel, nicht, die da über Jesus Christus, über dem Haupt von Jesus Christus hing, als das erste authentische Stück Literatur über Jesus Christus bezeichnete. Nicht, dass also in der Tat ein römischer Statthalter schon, ja, man muss sagen, schon vor Abfassung der paulinischen Briefe, ja sogar schon vor Abfassung der Evangelien, nicht etwas ganz, ganz Wichtiges über Jesus Christus ausgesagt hat, das auch noch in Holz eingravieren, weiß anstreichen und mit roter Farbe die Buchstaben noch verstärken ließ. Nicht, tja, Jesus Christus von Nazareth, König der Juden, wie der Journalist sagte, das erste authentische Stück Literatur über Jesus Christus. Ja, da war es für mich klar. Liebe Geschwister, wir wollen heute einmal uns Gedanken machen über dieses Plakat, über dieses Schild, über diese Holztafel. Oder genauer gesagt, wir wollen uns mal Gedanken machen über das, was darauf geschrieben steht, liebe Geschwister. Denn das alle wissen wir, auf das Geschriebene kommt es an. Und gerade bei Jesus Christus, nicht der jetzt am Kreuz hängt, da sehen wir wirklich, wie bis in der letzten Minute wirklich das alles erfüllt wird, was bereits im Alten Testament in Bezug auf die Kreuzigung vorausgesagt worden ist. Und wir haben es ja gerade in dem Text auch gehört. Als Jesus es fast vollbracht hatte, da stand ja noch eine Sache aus. Und das war die Sache da mit dem Durst, das war die Sache da mit dem Essig. Und die hat er dann auch noch erfüllt. Und da war es dann endgültig vollbracht. Aber liebe Geschwister, zurück zu dieser Holztafel. In allen vier Evangelien wird sie erwähnt. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches mit dieser Holztafel. Nicht erst einmal wissen wir, dass das damals so üblich war. Nicht, man hat sowohl den Namen des Verbrechers als auch das Verbrechen da aufgeführt. Nicht also die Frage, wer hing dort, warum? Nicht wie die Römer sagten, die causa pönae, also die Ursache der Strafe. Nicht für alle Lateiner unter uns. Das war also damals ein ganz, ganz, ganz normaler Vorgang. Und somit war auch jetzt diese Tafel hier eine kurz gefasste Anklageschrift über Jesus Christus. Und man muss sich doch sagen, irre. Das ist doch verrückt. Das ist doch irgendwie lächerlich. Nicht das Geschöpf Mensch klagt seinen Schöpfer und Retter und Heiland an. Nicht? Es würde sich wirklich erübrigen, über solch eine Lächerlichkeit, über solch eine Dummheit nachzudenken, wenn uns diese Anklageschrift nicht erinnern würde. Nicht, es ist zwar eine Anklageschrift gegen Jesus Christus, aber es ist eine Anklageschrift, die in der Hand Gottes liegt. Und die was enthält? Deine und meine Sünden, deine und meine Übertretungen, deine und meine Unterlassungen und so weiter und so fort. Also es ist letztlich eine Anklageschrift gegen uns. Und unsere Sünden wurden ihm, unserem Herrn Jesus Christus, wirklich zugerechnet. Wir können das alles nachlesen in Jesaja 53. Wenn wir jetzt noch mal auf diese Holztafel oder auch auf diesen Pilatus schauen, nicht, dann muss man natürlich sagen, was der sich da leistete, Pilatus. Ja, man kann es ganz schlicht als gemein bezeichnen. Nicht, das war auch damals dieses Geplänkel oder dieser Kleinkrieg zwischen Jerusalem und Rom. Nicht, und das spiegelte sich auch wieder hier in dieser Holztafel, nicht in diesem Geschriebenen. Nicht, und ja, es war letztlich wirklich eine kleine fiese Ohrfeige, die sich der Statthalter da leisten konnte, weil er genau wusste, dass das gemein war, wenn er das eben so schreibt. Nicht? Und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht noch mit einer spöttischen Bemerkung dazu, nicht, dass er sagte, da habt ihr Juden euren König, viel Freude damit. Ich lasse ihn gerade hinrichten und das noch auf euren eigenen Wunsch hin. Nicht, also das war schon, Man muss schon sagen, das war schon beißender Spott, den er sich da wirklich geleistet hat. Und wir haben es ja vorhin erwähnt, alles Bemühen der Religionsbehörde, der jüdischen Religionsbehörde, da nochmal eine Nachforderung an Pilatus zu stellen, nicht lief vollkommen ins Leere, nicht das Ganze nochmal neu, die Tafel revidieren, das Ganze nochmal neu eingravieren lassen, nicht, dass er der König der Juden ist, sondern dass er gesagt hat oder behauptet hat, ich bin der König der Juden. Aber wir wissen, dass das Bemühen lief ins Leere. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die jüdische Religionsbehörde viel lieber noch etwas ganz anderes auf der Tafel hätte stehen sehen. Jesus von Nazareth, ja, durchaus. Aber vielleicht wegen Hochverrat, vielleicht wegen Aufwiegelung, am besten wegen Gotteslästerung. Am besten wegen Gotteslästerung. Wenn das gelungen wäre, das wäre es gewesen. Wer jetzt historisch ein bisschen interessiert ist, das jetzt nur mal nebenbei bemerkt. Es gibt ja zwei Historiker, und zwar ein gewisser Carsten Peter Thiele und ein Matthew D'Ancona. Die haben Forschungsergebnisse zum Jesusfragment in ihrem Buch veröffentlicht mit dem Titel Jesusfragment, was wirklich über dem Kreuz stand. Das Abenteuer einer archäologischen Entdeckung. Demnach gibt es einen Teil von dieser Tafel, das angeblich in Rom liegen soll. Nicht? Und an dem man verschiedenste Untersuchungen durchgeführt hat. Also schon faszinierend, wenn dem so wäre. Nehmen wir mal an, dem wäre wirklich so, dass dieses Stück wirklich da in Rom liegt, obwohl man ja immer vorsichtig sein muss mit der Verbreitung von irgendwelchen Informationen, von der Verbreitung irgendwelcher christlichen Legenden, liebe Geschwister. Ja, dann entspräche das genau dem, was damals so üblich war. Dann war das, so habe ich gelesen, da war das diese Holztafel 60 Zentimeter lang, 25 Zentimeter hoch, ungefähr 2,5 Zentimeter breit und war aus Walnussholz. Und man hatte es damals auch wirklich dann wie gesagt, die Buchstaben eingeritzt, weiß angestrichen und die Buchstaben wurden dann noch mit Rot, ja, verstärkt, damit das besser zum Vorschein kam. Und das war interessanterweise damals in den drei Sprachen, ja, Hebräisch, Griechisch, Latein. Das waren ja damals die drei großen Kultur- und Glaubenssprachen. Und wir wissen, wenn wir so alte Gemälde sehen von der Kreuzigung Jesu Christi, da sehen wir ja auch immer wieder diese Holztafel. Und von diesem ganzen Satz ist ja nur übrig geblieben, sind ja nur übrig geblieben vier Buchstaben. I-N-R-I. I steht für J. Nicht, weil man einfach auf diesen Gemälden nicht diesen Platz hatte da. Ja, und deswegen hat man diesen Satz abgekürzt und übrig blieb, wie gesagt, Inri. Nicht, also Jesus, also das hieße dann also Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Das war also jetzt die Abkürzung. Aber das nur mal nebenbei. Was auf jeden Fall jetzt historisch wirklich verbürgt ist, liebe Geschwister, und was universal veröffentlicht ist, dadurch, dass es in den verschiedenen Sprachen nicht dokumentiert wurde, ist jetzt dieser Satz, Jesus von Nazareth, König der Juden. Nicht? Und Johannes fordert uns jetzt auf und sagt, schaut euch doch mal wirklich diesen Satz an. Schaut nicht so sehr auf das Geplänkel da zwischen Rom und Jerusalem, schaut auch nicht so sehr auf diese Spielfigur Pontius Pilatus, sondern schaut euch wirklich diese Tafel an, das Geschriebene. Natürlich, wir haben es vorhin schon erwähnt, natürlich kann man das, was auf der Tafel steht, wirklich als beißenden Spott, als fiese Ironie ansehen. Zweifelsohne. Aber man kann es auch als eines der wunderbarsten Bekenntnisse auffassen, begreifen und wirklich verstehen. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und wenn wir wollen, liebe Geschwister, wenn wir wollen, stehen wir jetzt an der Schnittstelle von 1. Korinther 1. Da hat nämlich der Apostel Paulus auch gesagt, dass man das Kreuz, nun, er hat es jetzt auf das gesamte Kreuz bezogen, aber nun, die Holztafel ist ja ein Teil dieses Kreuzes, nicht, dass man das Kreuz äußerlich jetzt so betrachten kann, nicht, dass man ja, dass man zu einem ganz eigenartigen, skurrilen Tatbestand landet, liebe Geschwister, nicht was dem Verstand und was dem religiösen Empfinden total widerspricht, liebe Geschwister. Nicht, dass eben dieser Jesus von Nazareth diesen gruseligen, diesen grausamen, diesen brutalen Tod also da wirklich gestorben ist. Und Paulus sagt, ja, das ist aber so. Das ist aber so. Und dann sagt er ja weiter, nicht für die eine große Abteilung eine Torheit, nicht etwas völlig Unsinniges. Und für die anderen ein Skandal, etwas völlig Widerwärtiges. Und jetzt hat man natürlich bis heute die total falschen Konsequenzen daraus gezogen, dass man jetzt versucht hat, nicht dieses Kreuz, nicht am liebsten würde man es ja eliminieren, aber jetzt hat man versucht, dieses Kreuz etwas glatter, etwas runder, etwas netter zu machen, indem man dieses Abstoßende, nicht dieses Erniedrigende, dieses, was da mit Blut zu tun hat, indem man das da rausnimmt, wie gesagt, und das ganze Kreuz ein bisschen ansprechender macht. Nur, was kommt dann dabei raus, liebe Geschwister? Was kommt dann dabei raus? Dann kommen dann solche Sätze heraus: Das Kreuz wird dann zum Zeichen der Solidarität zwischen Gott und den Menschen. Klingt doch nett, oder? Klingt doch nett. Nicht? Das Kreuz wird dann zum Zeichen der Solidarität zwischen Gott und den Menschen. Oder nehmen wir nochmal einen anderen Satz. Nicht? Er ist dem Schicksal preisgegeben worden. Hört sich doch auch wunderbar an. Aber letztendlich muss man sagen, dass für solche Menschen, oder die das jetzt aussprechen, die das so sehen, glauben wollen, nicht für die bleibt weiterhin nicht das Kreuz wirklich eine Torheit und das Kreuz ein Skandal. Oder man landet bei dem Grafen von Zinzendorf, der einmal es so gesagt hat: Der an dem Kreuz ist unser Gott. Dem einen eine Torheit, dem anderen ein Spott. Uns ist die Kraft Gottes, die wir bekennen, der Grund, dass wir uns Christen nennen. Nicht? Oder man landet dahin. Nicht? Und deshalb fragen wir jetzt wirklich den Johannes: Johannes, hilf uns doch diesen schlichten, in drei Sprachen dokumentierten Satz, Jesus von Nazareth, König der Juden, noch einmal richtig zu verstehen. Johannes, wenn es dir schon so ein großes Anliegen gewesen ist, nicht diesen Satz, nicht nur in der hebräischen / aramäischen Sprache, damals der Umgangssprache Jesus, nicht in der damaligen Weltsprache Griechisch und in der Zukunftssprache Lateinisch, nicht und dann noch mit dem Siegel des Statthalters eingeritzt, dokumentiert ist. Johannes, dann erklär uns doch noch einmal diese Tafel, vor allen Dingen das, was da draufsteht. Und Johannes würde vielleicht antworten: Dann schau dir doch mal zuallererst dieses Volk an, von dem die Rede ist. Und dann schau dir doch den Titel an, den der Gekreuzigte bekommt. Und schließlich trachte noch mal ganz genau, wie er bezeichnet wird. Also wir fangen quasi von hinten an, nicht Volk, Titel, Name. Volk, Titel, Name. Und kommen wir jetzt zu dem ersten Punkt, das Volk. Nicht eigentlich müsste es ja formhalber vom Alten Testament her heißen König von Israel. Nicht, das hat zwar einen schönen Klang, nicht? Das wissen wir, das klingt ganz anders, als wenn ich sage das Volk der Juden. Also eigentlich müsste es heißen König von Israel. Aber nun wissen wir, dass es aber einen König von Israel ja schon lange nicht mehr gab. Das ist schon fast von der Zeit Jesu Christi aus gerechnet, schon fast ein halbes Jahrtausend her. Und die letzten Könige, die regiert haben, die waren auch keine Könige mehr vom Gesamt Israel. Also lag das schon insgesamt fast ein Jahrtausend zurück. Und eigentlich gab es ja nur drei Könige vom Gesamt Israel. Das war Saul, das war David und das war Salomo. Und wir wissen, wie es weiterging. Dann gab es die Reichsteilung. Dann lief das Ganze noch ein paar Jahrhunderte zweispurig weiter. Dann kam die babylonische Gefangenschaft und dann war aus mit König von Israel. Dann war aus. Nicht? Und dann, danach gab es noch Provinzen da in der persischen, in der griechischen und der römischen Periode. Und jetzt zur Zeit Jesu, ja, haben wir noch die Tetrarchie. Also dieses Restgebiet, was da noch vorhanden war, war auch noch geviertelt. Nicht? Und war dann, was weiß ich, mit Juden und mit Hasmonäern und irgendwelchen Mischvölkern besetzt, nicht? Die dann dank Roms Gnaden auch so ein bisschen mitregieren durften. Aber König von Israel war absolut nichts mehr zu sehen. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt heißt es König der Juden. Ja, und das hat ja schon einen recht negativen Klang. Nicht, wenn wir davon sprechen, dieses Volk der Juden, liebe Geschwister. Nicht, und das, nicht, und das hat sich ja bis heute, das wissen wir ja nicht geändert. Nicht, wenn wir nur den Begriff Juden nehmen, nur den Begriff allein Juden nehmen. Und dieser Begriff, dieses Wort, hat ja eine unglaubliche 2000-jährige Geschichte. Und wenn wir, damit meine ich jetzt hier unser Land, unser Volk, wenn wir etwas von dem Volk der Juden wissen, dann doch darüber etwas, was im letzten Jahrhundert in unserem Land an diesem Volk wirklich passiert ist, liebe Geschwister. Und das ist bis heute nicht auszumerzen. So. Und jetzt gibt es einen, liebe Geschwister, der sich mit seinem Namen auf ewig mit diesem Volk verbunden hat. Und das sollen wir nicht vergessen, liebe Geschwister. Und darauf will Johannes uns in diesem Text ja auch hinweisen. Nicht? Und dieser Gott nennt sich der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und diesen Namen bekommt niemand mehr weg. Den bekommt niemand mehr weg. Nicht, das ist unser Gott, das ist der Vater unseres Herrn und Heilandes und Retters, Jesus Christus. Nicht, und dieser lebendige Gott, der hat das ganz, ganz tief in diese Welt eingeprägt, dass er dieses Volk auserwählt hat und dass er ihnen eine unglaubliche Fülle von Verheißungen gegeben hat. Nicht, wir könnten jetzt das ganze Alte Testament durchgehen, um zu sehen, was der lebendige Gott diesem Volk an Verheißungen gegeben hat. Nicht, angefangen von Abraham über Mose, über David und gerade bei David. Nicht, dem hat er ja noch zugesagt, dass eines Tages auf seinem Thron ein ganz anderer David-Sohn sitzen wird. Nicht, der direkt und unmittelbar von Gott kommt. Ja, Gott selbst ist in Jesus Christus, liebe Geschwister. Und noch Jahrzehnte später konnte der Apostel Paulus, wiederum angeklagt von der jüdischen Religionsbehörde, zu Agrippa und Festus sagen, dass er zu diesem Volk gehört. Dass er zu diesem Volk gehört. Apostelgeschichte 26 ab Vers 6, da sagte er ja, die da sind, wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist, und auf die Erfüllung dieser Verheißung hoffen die 12 Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen, liebe Geschwister. Nicht? Und die ganze Geschichte dieses Volkes Israel oder dieses Volkes der Juden, liebe Geschwister, ist letztendlich eine Geschichte des Hoffens und des Wartens. Und gerade hier in unserem Predigttext, wird ja jetzt etwas zum Ausdruck gebracht, indem also der König der Juden am Kreuz hängt. Nicht, dass Gott diese Erwartung und diese Hoffnung mit absoluter Präzision und Treue wirklich erfüllt hat. Was er sagt, das tut er auch. Gott ist da komplett anders als das, was wir bei uns selbst sehen oder was bis in die höchsten Ebene der Politik sehen. Nicht, bei Gott wird eben nicht Sprunghaftigkeit und Unzuverlässigkeit als Flexibilität bezeichnet. Nicht, Gott sagt nicht ein Wort, das noch nicht einmal einen Tag überdauert und morgen können schon ganz andere Worte wieder gültig sein, liebe Geschwister. Nicht, in Römer 4, Vers 21 steht dieser fundamentale Satz, was Gott verheißen hat, das tut er auch. Und deswegen wird Gott ja auch als der Fels bezeichnet, liebe Geschwister. Und der Einzige, der ihn an die Erfüllung seiner Verheißungen hindern könnte, ja, wäre er selbst. Aber nun wissen wir ja aus den paulinischen Briefen, dass es da heißt, Gott ist eben nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten, völlig undenkbar, liebe Geschwister. Und deswegen musste der Tag kommen. Deswegen musste der Tag kommen, an dem der lebendige Gott in seinem Sohn Jesus Christus wirklich an diesem Kreuz hängt. Nicht wie es im alten Bund wirklich vorausgesagt ist. Er ist und bleibt der König der Juden. Er ist absolut treu. Das ist das Erste, wenn wir von dem Volk reden, dass wir diese unfassbare Treue Gottes zu seinem Volk sehen. Und da er ja auch für uns Heiden gekommen ist, nicht auch die unglaubliche Treue zu dir und zu mir. Das ist der erste ganz wichtige Punkt, den wir mitnehmen dürfen, wenn wir vom Volk der Juden, vom Volk Israel sprechen. Und liebe Geschwister, wenn uns das alles so vor Augen steht, nicht, dann kann uns das schon ein wenig beschämen. Nicht, dass wir manchmal eben doch meinen, in gewissen Situationen unseres Lebens könnte der Herr eben nicht so treu sein. Und dann ist es gut, dass wir uns schämen. Dann ist es gut, dass wir ihn um Verzeihung bitten für unseren Zweifel, für unseren Kleinglauben, für unseren Unglauben, liebe Geschwister. Und dass wir dann wieder ganz neu einstimmen in dieses Lied, gelobt sei deine Treue, die jeden Morgen neu uns in den Mantel deiner Liebe hüllt. Nicht geschrieben vom Jugenddiakon Gerhard Fritzsche 1938, ich weiß nicht, ob der euch bekannt ist, auf jeden Fall für mich bis dato völlig unbekannt. Wie gesagt, 1938 von ihm geschrieben, gerade mal 27 Jahre alt und dann während der Unrechtszeit des NS-Regimes. Und 6 Jahre später geriet er in russische Kriegsgefangenschaft und ist dann im selben Jahr in einem Lager in der heutigen Ukraine gestorben. Gelobt sei deine Treue, die jeden Morgen neu uns in den Mantel deiner Liebe hüllt. Und selbst in der tiefsten Stunde des Falkes, liebe Geschwister, lesen wir in den Klageliedern Jeremias, kennen wir alle, 3, Vers 22, die Güte des Herrn ist es, dass wir noch nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist alle Morgen neu. Und jetzt kommt es, deine Treue ist groß, liebe Geschwister. Und so kann es nicht angehen. So kann es nicht angehen, wenn du den gekreuzigten Jesus Christus siehst, dass er in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form schwächelt, nicht was die Verbindlichkeit der Treue zu dir anbetrifft, liebe Geschwister. Nicht diese Treue steht über dem Kreuz. In dem tiefsten Wissen wirklich, er wird mich nicht verlassen. Er hat es bewiesen, er steht absolut treu zu mir, selbst wenn ich untreu bin. Liebe Geschwister, erster ganz wichtiger Punkt. Und jetzt geht Johannes weiter und sagt, schau dir eben nicht nur dieses Volk an, nicht diese Treue Gottes zu seinem Volk, diese Treue Jesu Christi zu dir, indem er alles auf sich genommen hat, was du hättest verdient, sondern schau dir jetzt auch diesen Titel an. Nicht? Und er wird nämlich wie bezeichnet als König. Er wird hier als König beschrieben. Und er hat ja während seines irdischen Lebens verschiedene Titel bekommen. Manche haben ihn Meister genannt, Propheten, Rabbi und selbst seine Feinde, nicht die Feinde, die haben ihn da mit Dämonen in Verbindung gebracht, wie auch immer. Aber das ist interessant festzustellen. Je länger das Leben Jesu Christi durchläuft, desto heller leuchtet am Ende ein Titel auf. Lesen wir mal die Passionsgeschichte durch. Da ist am Ende nur noch von dem König die Rede. Es ist nur noch von dem König die Rede, liebe Geschwister. Nicht? Und Pilatus, der ja nur Statthalter war, nicht mit seinem ganzen Gerede vom König, fragte ihn ja, bist du wirklich der König der Juden? Und Jesus antwortete, du sagst es doch. Und Pilatus etwas verärgert darüber, bin ich etwa Jude? Du musst das doch sagen. Bist du wirklich ein König? Ja, ich bin ein König, aber ein vollkommen anderer König, als du denkst. Und er sagte ja, Jesus in Johannes 18, Vers 37, das schon etwas zurückliegt, worüber wir auch gepredigt haben. Ich bin nämlich dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeuge. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ja, liebe Geschwister, ich weiß nicht, was der Pilatus gedacht hatte, als er dieses Wort Wahrheit hörte. Also ich kann mir vorstellen, dass das also das philosophische Konzept des Pilatus komplett also gesprengt hat, dass er nur noch naiv fragen könnte, ja, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Ich weiß es nicht. Vielleicht war diese Frage gar nicht so philosophisch gemeint, wie viele vielleicht denken. Denn, liebe Geschwister, der Pilatus hatte doch gar keine Ahnung von dem, der da eigentlich vor ihm stand, von diesem König. Nicht, und was ist das für ein König? Ein ganz eigenartiger König. Nicht, das war ja das Perfide in den Stunden zuvor, liebe Geschwister, dass man mit ihm ein ganz perfides Königsspiel getrieben hat. Dass man ihm da einen Königsmantel umgehängt hat und dass man ihm eine Königskrone in Form einer Dornkrone aufgesetzt hat und das ist ja noch recht milde ausgedrückt aufgesetzt hat. Nicht, die wird man reingepresst haben, reingedrückt haben, liebe Geschwister. Nicht ein ganz perfides Spiel, was man mit ihm da getrieben hat. Ja, was ist das für ein König? Nicht, und im Alten Testament lesen wir, das ist der König, nicht, der zu dir kommt, sanftmütig und demütig und reitet auf einem Eselsfüllen da in Jerusalem ein, in dem Wissen, während die anderen Hosianna rufen, begeistert von ihm sind, in dem Wissen, dass er in wenigen Stunden sein Leben und am Kreuz hängen wird, liebe Geschwister. Nicht, und diesen König ehren wir. Auf diesen König sind wir fixiert, liebe Geschwister. Ihr kennt das vielleicht, weil ihr so ein bisschen diesen russischen Hintergrund habt oder wie ich das bezeichnen soll, oder den orthodoxen. Ihr kennt das auf jeden Fall aus der orthodoxen Tradition, besonders aus der russischen, kennen wir ja diese ganz starke Betonung von der Königsherrschaft. Nicht? Und wir kennen die entsprechenden Ikonen und die dazugehörigen Kirchen. Nicht der Pantokrator, wie er da genannt wird, nicht? Einer der Hauptdarstellungen im orthodoxen Bereich. Nicht der Pantokrator, nicht der über das gesamte All regiert und der die Macht über alles hat. Nicht eine wirklich der Hauptdarstellung. Ist schon faszinierend zu sehen, wenn man solche Kirchen mal sich anschaut, vor allen Dingen die Kuppeln. Ist schon faszinierend zu sehen. Aber, liebe Geschwister, aber nicht die größte Macht dieses Königs, ja, die sehen wir an Karfreitag. Die sehen wir an diesem Kreuz. Nicht, wir werden Jesus bei allem, was noch kommt und bei allem, was wir jetzt hier auf Erden von ihm aus sagen können, liebe Geschwister, wir werden ihn nie mehr machtvoller sehen als eben in den Augenblicken an den Stunden am Kreuz, liebe Geschwister. Das war eine Macht. Das war eine Kraft. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Mal eben so ein paar Welten ins Leben zu rufen, das war für den lebendigen Gott kein außergewöhnlicher Akt. Aber hineinzusteigen aus der Herrlichkeit in das Menschsein, die Menschen aushalten, mit ihnen zu leben, ihre Sünden zu ertragen, das war noch mal eine ganz andere Macht, das war noch mal eine ganz andere Kraft, liebe Geschwister. Und das war nur deshalb möglich, weil unser Herr Jesus Christus noch eine ganz besondere Macht hatte, die man nur in einer einzigen Einheit messen kann, in der Einheit der Liebe. Nicht? Und dann, da springen wir sofort von Johannes 19 hier, von unserem Predigtext, springen wir sofort hier nach 1. Korinther 13, nicht, und lesen das Kapitel nicht von der Liebe. Die Liebe ist langmütig, freundlich, eifert nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht nicht auf und so weiter. Wir kennen diesen Abschnitt, liebe Geschwister. Also nur deshalb war es möglich, weil Jesus Christus wirklich diese Liebe hatte. Natürlich ist es richtig, dass wir den lebendigen Gott, ich gebrauche mal den Ausdruck, dass wir ihn auch als Pantokrator ehren, nicht der die Macht über alles hat, vollkommen richtig. Und ich denke, da wird der Menschheit noch in nächster Zeit ganz schön die Ohren klingeln, liebe Geschwister, wenn so ein klein wenig die Luft des Pantokrators über diese kleine Erde fegt. Da werden doch manchen die Ohren klingeln, liebe Geschwister. Aber das ist eben nicht zu vergleichen mit dem, dass er tatsächlich bereit war, das zu tun am Kreuz für dich und für mich, liebe Geschwister. Und deswegen, und das ist ja schon interessant, nicht? Das findet man ja auch in der orthodoxen Tradition. Deswegen wird er als Pantokrator immer auch als das Lamm dargestellt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Kuppeln gesehen habt, nicht? Aber das ist schon faszinierend, nicht? Wenn man da so hochschaut, nicht? Den Glanz des Himmels und Engelheere ohne Ende. Und mittendrin das Lamm. Nicht ein Zeichen dieser unglaublichen Machtpotenz, dieser Liebe Jesu Christi. Und das ist es, was uns Johannes als Zweites mitgeben will, diese grenzenlose Liebe Jesus Christus zu dir und zu mir, liebe Geschwister. Das will er uns mitgeben. Und Paulus hat das eben auf seine Art und Weise ausgedrückt. Nicht in Römer 8, ab Vers 31, da sagt er ja, ist Gott für uns, wer kann dann noch gegen uns sein? Der auch gegen seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Ja, und stellen wir uns das immer wieder bitte vor, liebe Geschwister. Sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er mit ihm uns nicht alle schenken? Wer will die Auserwählten Gottes? Wer will sie beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will uns noch verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben und vielmehr auch auferweckt ist und der jetzt zur Rechten Gottes sind und uns vertritt. Das ist es, liebe Geschwister. Das ist es, liebe Geschwister. Ich bin und bleibe der Geliebte Jesus Christus, der Geliebte dieses Königs. Und dann ein letztes. Also schaut bitte nicht nur auf das Volk und seht die Treue Gottes. Schaut nicht nur auf diesen Titel König und diese grenzenlose Liebe, die er da am Kreuz auf Golgatha gezeigt hat, sondern schaut auch darauf, wie er bezeichnet wird. Und er wird bezeichnet Jesus von Nazareth. So, wenn wir jetzt das mal etwas juristisch betrachten, dann müsste man eigentlich sagen, vom Geburtsrecht müsste es eigentlich heißen Jesus von Bethlehem. Jesus von Bethlehem. Aber nun war Bethlehem ja nicht unbedingt der Schwerpunkt, sondern Bethlehem stand ja mehr für die heilsgeschichtliche Erfüllung, was besonders beim Propheten Micha deutlich wird. Nicht? Und deswegen konnte er ja nur in Bethlehem geboren werden. Aber, liebe Geschwister, aufgewachsen, nicht gelebt im normalen irdischen Leben, nicht das geschah in Nazareth, nicht das Arbeiten da in der Werkstatt seines Adoptivvaters oder wie wir ihn nennen wollen, nicht die Schwierigkeiten innerhalb der Familie mit seinen Halbgeschwistern, nicht und die zunächst mal von nichts eine Ahnung hatten, nicht und dann trat er auf, ungefähr mit 30 Jahren, predigte, nicht tat Wunder, ohne Ende muss man ja wirklich sagen, und der sich dann mit den Menschen in ganz besonderer Weise auch verbunden hat. Und jetzt sind wir Jesus-Leute, die mit diesem Nazarener gehen. Auch wenn das vielleicht keinen schönen Klang hat. Sind wir die mit Jesus von Nazareth gehen, liebe Geschwister. Und wir wissen doch, dass das einer der fiesen Sätze gewesen ist, nicht der den Petrus vollkommen umgehauen hat. Nicht als er wagte, in den Hof des hohenpriesterlichen Palastes zu gehen, um zu sehen, wie es da seinem Herrn ergeht. Nicht, und dann kamen auch noch andere Menschen hinzu, nicht, und die haben ihn dann identifiziert als wen? Sag mal, bist du nicht auch einer, der mit Jesus, mit diesem Nazarener gegangen ist? Ja, liebe Geschwister, was den Petrus damals komplett wirklich umgehauen hat, das ist nachher wirklich zum Ehrentitel aller Jesus-Leute geworden. Ich bin einer, der mit Jesus von Nazareth geht. Ich bin einer, der mit diesem Nazarener geht und lebt, bis er mich eines Tages holt. Liebe Geschwister, es gibt ja Menschen, wenn ihr ganz ehrlich zu euch seid, es gibt ja Menschen, nicht, mit denen willst du nicht unbedingt in einem Atemzug genannt werden. Nicht, es gibt Partnerschaften, ja, die du nicht besonders schätzt. Aber Jesus und du, das ist ein Set, das ist ein Paket. Das kriegt niemand mehr auseinander dividiert. Nicht, er hat sich wirklich mit dir verbunden. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich in einer Person. Von jetzt an oder von dem Zeitpunkt an, wo du zu ihm, wo du zum lebendigen Glauben gekommen bist, bis wohin? Ohne Ende, liebe Geschwister, ohne Ende. Wir sagen immer von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ohne Ende, liebe Geschwister, ohne Ende hat er sich wirklich mit uns verbunden. Es wird dich in Ewigkeit, wird es dich nie mehr ohne Jesus Christus geben. Das ist doch mal eine Perspektive, liebe Geschwister. Damit kann man doch jetzt hier auf Erden leben. Das ist doch eine Perspektive. Es wird dich in Ewigkeiten, jetzt schon beginnend in Ewigkeiten, nicht mehr ohne Jesus Christus geben, liebe Geschwister. Und so fragt dich Johannes heute Morgen, siehst du die Tafel? Ja, Johannes, ich sehe sie. Siehst du auch die Botschaft, die darauf steht? Ja, Johannes, ich sehe auch diese Botschaft. Nicht diese unfassbare Treue des lebendigen Gottes und seines Sohnes Jesus Christus zu seinem Volk und zu mir und zu dir. Ich sehe diese grenzenlose Liebe Jesu Christi. Vor allen Dingen sehe ich diese grenzenlose Liebe am Kreuz, was er für mich da getan hat. Und ich sehe diese einzigartige Gemeinschaft, in der er sich mit mir kleinen Menschen verbunden hat. Das sehe ich. Und ich sehe ja noch mehr, Johannes. Ich sehe, dass das ja historisch verbürgt ist. Ich sehe, dass das schriftlich fixiert worden ist. Und ich sehe, dass das auch universell dokumentiert worden ist, eben mit römischer Hilfe. Das alles sehe ich. Und Johannes, ich kann dir sagen, weil ich diese Zeichen der Treue, die Zeichen der Liebe und dieses Zeichen der einzigartigen Gemeinschaft sehe, ist das auch der Grund meines Dankes und meiner Anbetung. Und ist das auch wirklich der Grund meines großen Glücks? Und ist das auch der Grund, Johannes, ja, weil ich mein Versprechen wirklich immer wieder erneuern möchte, bei all meiner Schwachheit, die ich immer wieder noch zeigen werde. Ich möchte dir weiterhin treu sein, Herr Jesus Christus. Ich möchte dich eigentlich noch mehr lieben, Herr Jesus Christus. Und ich möchte wirklich in dieser einzigartigen Gemeinschaft mit dir verbunden sein. Liebe Geschwister, wenn wir das heute mitnehmen, wäre wunderbar. Und deswegen, liebe Geschwister, kommt, lasst uns aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus Christus, wenn wir heute Morgen in deinem Namen zusammenkommen dürfen, dann geschieht das allein deswegen, weil du für uns am Kreuz gestorben bist. Du in unglaublicher Liebe und Freundlichkeit in unser Leben hineingetreten bist, uns Glauben geschenkt hast und wir mit dir jetzt verbunden sind. Und wir danken dir so von Herzen für diese Gemeinschaft, die wir mit dir haben dürfen und beten dich darüber an. Aber Herr Jesus Christus, wir möchten dich heute Morgen aber auch ganz herzlich bitten, dass du uns vergibst, unsere Zweifel, ja, unsere wackeligen Positionen manchmal, unser Abdriften in irgendwelche ungeistlichen Nebenwelten, unser Mixen oder unser Mischen, Herr Jesus Christus. Vergib uns da unsere Untreue, unseren Kleinglauben, unsere fehlende Liebe hier und dort. Und wir danken dir, dass du so ganz anders bist. Ohne Abstriche bist du treu, voll von Liebe, in immerwährender Gemeinschaft mit uns. Ja, und wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir, wenn wir nachher wieder auseinandergehen, und wieder in eine ganz neue Woche starten, das wirklich als einen geistlichen Schatz mitnehmen dürfen. Nicht diese unglaubliche Treue, diese grenzenlose Liebe in dieser einzigartigen Gemeinschaft mit dir. Ja, Herr Jesus Christus, wir sind über alle Maßen froh und dankbar, dass wir an dich glauben dürfen, an den Gekreuzigten, an den Auferstandenen und an den Wiederkommenden. Und darüber geben wir dir alle Ehre, Lob, Preis, Ruhm und Dank. Amen.